Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Unsere heutige Sendung wird einmal etwas abweichen von dem, was Sie bisher gewohnt sind. Es ist keine Lesung, es ist kein Interview und auch kein spezifisches Thema. Es ist eine Art Sammelsurium vielleicht von Einblicken und Einsichten. Auf die Idee kam ich, als ich kürzlich einmal wieder bei Hislop das Folgende gelesen habe. Hislop fuhr mit Swami nach Madras, wo Swami eine Familie besuchen wollte. Er hatte sich nicht angemeldet. Wenn der Avatar zu Besuch kommt, dann ist es selbstverständlich, dass man Blumen und Früchte im Haus hat. Aber wie gesagt, Swami hatte sein Kommen ja nicht angekündigt. Er klopfte also an die Tür und die Hausfrau öffnete. Sie war zwar überglücklich, Swami zu sehen, aber gleichzeitig rief sie klagend aus, dass sie nichts im Haus hätte, um ihn gebührend bewirten zu können. Die arme Frau war völlig aufgelöst. Swami versuchte sie zu beruhigen. Mach dir keine Sorgen. Er drehte sich zu dem Wagen, in dem sie gekommen waren, um und winkte jemandem. Aus dem Wagen entstiegen zwei Engel mit Flügeln. Sie trugen große silberne Tabletts beladen mit Früchten und Blumen und all den Dingen, die die Hausfrau benötigte, um Swami zu begrüßen. Die Engel gingen zum Haus und übergaben der Hausfrau die Tabletts. Dann winkte Swami die Engel zurück zum Wagen, sie falteten ihre Flügel zusammen und verschwanden. So also steht es bei Hislop in Seeking Divinity. Aber als mir jemand diese Geschichte einmal erzählte, fügte derjenige noch einen Satz hinzu, den ich ganz besonders nett fand und warum ich mir diese Geschichte überhaupt gemerkt habe. Vielleicht stimmt sie ja sogar und steht nur in einem anderen Buch von Hislop. In jedem Fall soll Hislop dann der Mund offen stehen geblieben sein, woraufhin Swami sagte, Hislop macht den Mund zu, die Engel sind immer da, nur du kannst sie normalerweise nicht sehen. Also wie gesagt, als ich das neulich wieder einmal las, fühlte ich mich inspiriert, Ihnen ein paar wunderbare Essensgeschichten zu erzählen. Es gibt sogar heute ein Rezept, das Sie unbedingt versuchen sollten. Wir legen auch diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen und ich bin sicher, dass auch Swami daran seine Freude gehabt hätte. Er ist nämlich eifriger Radiohörer, wie er selbst einmal betont hat.
Oh.
Nachdem ich Ihnen eben diese herrliche Geschichte von Swami und den Engeln erzählt habe, merke ich, dass ich vielleicht etwas Hunger haben könnte. Und ich will mal schauen, ob ich in der Western-Kantine noch etwas zum Frühstück bekommen kann. Leider gibt es nichts mehr, die Türen sind geschlossen. Also versuche ich es mal hintenrum durch den Garten, direkt in die Küche. Irgendetwas zu essen wird doch noch zu finden sein. Aber es ist zu spät, alles ist aufgeräumt. Stattdessen treffe ich auf drei fleißige junge Männer. Darf ich dich mal stören? Ich bin vom Radio Sai. Hast du mal kurz Zeit für mich?
Ich muss mich gerade um meine Teller kümmern.
Wie ist dein Name?
Falco.
Falco, du musst dir was?
Ich kümmere mich gerade darum, dass die Leute beschäftigt werden.
Du bist der Antreiber hier?
Nicht Antreiber. Ich bin freiwilliger Mitarbeiter und denke für die anderen mit.
Jetzt gehe ich erstmal zu denen, die im Moment nichts zu tun haben. Ich gehe mal aus der... Ui, hier wird man ja nass. Oi, oi, oi. Ich glaube, wir gehen jetzt doch eben mal nach außen, weil das ist ein bisschen dann zu laut.
Schon vorbei.
Gut. Es scheint so, als hätte Falco mal im Bierzelt gearbeitet in München, so wie er hier die Arme voller Gläser hat.
Eigentlich ist er Bauschreiner, wahrscheinlich hat es daher.
Ja, hat er die starken Arme, ne? Wie ist dein Name?
Herr Thomas.
Macht's hier Seva in einer Western-Kantine?
Ja, ich glaube, wenn man es mal ausprobiert hat, wird man so fast schon süchtig, weil man fühlt sich nach der Arbeit schon besser und es ist eigentlich eine schöne Meditation. Dieses Arbeiten für Swami, Kochen für andere Devotees, hier zu sein in der Küche und auch in Kontakt zu kommen mit der ganzen Welt.
Du schneidest Gemüse?
Je nachdem, ich komme, wenn es für mich passt und das kann morgens um 4 sein oder auch abends um 8.
Lass uns doch mal eben nach draußen gehen jetzt. Das wird hier jetzt doch zu laut. Hier können unsere Hörer auch was verstehen.
Ja, jetzt sind wir hier draußen, wo die indischen Sewadar da sitzen und das Gemüse schneiden.
Hast du einen Überblick, wie viel Gemüse ihr so am Morgen schneidet? Wie viel Kilo?
Also Fruchtsalat vielleicht so 50 bis 70 Kilo am Morgen. Und dann den Rest kann ich gar nicht überblicken. Aber schon geht in die Hunderte von Kilo.
Das heißt, jetzt wird das Mittagessen schon vorbereitet.
Es geht schon aufs Abendessen los. Das Mittagessen ist wohl schon soweit. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier jeden Tag essen, aber es sind ein paar hundert und dementsprechend braucht man auch Gemüse.
Ja, das wäre meine Frage gewesen, ob ihr wisst, wie viele Leute hier überhaupt kommen. Aber es reicht immer.
Es reicht. Also es wird immer so gemacht, dass ein bisschen was übrig bleibt, was dann am nächsten Tag oder am Abend, je nachdem, noch verarbeitet wird. Und dann wird zugekocht. Und das ist auch gut für die Vielfalt, wenn man also vielleicht 10 verschiedene Gemüse oder Salate zur Auswahl hat.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal den Namen Sai Baba gehört hast?
Das war, glaube ich, 1985, als ich anfing, darüber nachzudenken, nach Indien zu gehen.
Und wie bist du auf den Namen Sai Baba gekommen?
Ich habe ihn im Lonely Planet gesehen, im Reiseführer, den ich durchgegangen bin, bevor ich nach Indien gekommen bin. Und in meinem Leben ist einiges passiert und dann gab es für mich einfach nur die Tür nach Indien, um herauszufinden, was Leben ist. Schlussendlich im Jahr 2000 bin ich dann nach Puttaparthi gekommen. Im Jahr 1999 kam ein Freund aus seiner Abendmeditation nach dem Yoga und sagte mir, Sai Baba hat in mir gesprochen und gesagt, du sollst zu ihm kommen. Und ich bin am 2. Januar 2000, also vor 11 Jahren, bin ich nach Puttaparthi gekommen und war dann am Stück 6 Jahre hier. Und jetzt seit 2006 bin ich am Hin und Her, also Deutschland, Indien. Wir sagen oft, es ist ein Mental Hospital hier, Spiritual Mental Hospital. Da ist schon was dran. Man macht durch dieses Konfrontiertsein mit der Göttlichkeit doch schon extreme psychische Prozesse durch. Ich glaube, das geht wohl jedem so, wenn man in der Anwesenheit von Swamis und vor allen Dingen, wenn Swami einem diese ganzen Geschenke gibt, Aufmerksamkeit und Vibhuti habe ich bekommen, leider kein Interview. Ja, und das war halt der Weg bis jetzt, bis 2011.
Was ist Swami für dich?
Nicht begreifbar, mehr als ich begreifen kann. Ich glaube Liebe, dass alles Liebe ist. Dass man einfach auch seine Probleme und seine ganzen Sorgen abbauen kann, wenn man sich auf die Liebe konzentriert. Und ich kann noch einen Traum erzählen, den ersten, den ich hatte, das war, meine Mutter kam auf mich zu und sagte zu mir, du bist nicht mein Sohn. Und in dem Moment stand Swami vor mir. Das war, glaube ich, der wichtigste Traum, den ich hatte.
Das Gefühl, dass Swami auch deine Mutter ist?
Habe ich durchaus, ja.
Naja, und Mutter erzieht die Jungs dazu, schon von klein an in der Küche zu arbeiten.
Ja, mithelfen, einfach mithelfen, genau, Kartoffeln schälen.
Gut, dann chill mal weiter. Dann gehe ich jetzt zu Falco, wieder in den Lärm. Ich danke dir. Jetzt bin ich wieder in der Küche. Falco balanciert wieder die riesigen Tabletts. Entschwindet mir. Dann gehe ich jetzt mal kurz, wie ist dein Name?
Ladislav. Ich komme aus der Slowakei, aber ich habe 26 Jahre in Deutschland gearbeitet und gelebt.
Und jetzt arbeitest du hier?
Ja, seit fleißig. 1,5 Monaten arbeite ich hier in der Kirche oder bei Altar. Da putze ich alles, reinige und dekoriere mit Blumen. Und
der Altar hier in der Kantine?
Ja, in der Westkantine.
Wann stehst du denn morgens auf?
Um 4 Uhr und um 5 muss ich anfangen, sonst schaffe ich das nicht bis 8 Uhr, weil um 8 machen die auf.
Den Altar zu schmücken ist wahrscheinlich eine wunderbare Aufgabe.
Sehr schöne Arbeit, gesegnete Arbeit von Swami und macht mir viel Spaß, weil da muss man das mit Liebe machen oder sollte man. Ist sehr schöne Arbeit.
Hast du einen Überblick, wie viele Teller du am Tag spülst?
Dazu habe ich keine Zeit. Viele sind sehr viele.
Kannst du dich dann daran erinnern, wann du den Namen Sai Baba das erste Mal gehört hast?
Ja, genau vor 10 Jahren in Kanada. Da habe ich Urlaub gemacht bei meinem Bruder und der hat kurz vorher erste Bücher über Swami gelesen und ich habe die auch dann gelesen und erste Bild von Swami gesehen und das war die Liebe auf ersten Blick. Seitdem bin ich immer bei ihm.
Das Bild war die Liebe auf den ersten Blick, aber dann bist du hierher gekommen und wie war das dann, ja, deine Liebe?
Ich wollte gleich in demselben Jahr hierher fliegen, zu ihm, nach Indien, nach Puttaparthi, aber es hat nicht geklappt, erste Jahr. Erst, also nächstes Jahr, also 2 Jahre später, habe ich endlich alles geschafft, Ticket und Urlaub und dann war ich da erste Mal mit deutscher Gruppe, kleine. Und das war gut so, weil die haben mir alles gezeigt und ich konnte auch Englisch, ich konnte nicht Englisch und das war große Hilfe für mich. Und ich habe alles gesehen, wie das in den Büchern steht. Also es war die Wahrheit, was die da schreiben, aber ich wollte mich selber überzeugen, wie das hier alles abläuft.
Was war das für ein Gefühl, als er auf dich zukam?
Ja, das war einfach, ich war bei meinem Vater. Es war, wenn ich nach Hause komme, nach langer Zeit zu meinem Vater. Also da habe ich alles kapiert, um was geht auf dieser Welt, auf dieser Erde.
Und was glaubst du, worum es geht?
Einfach Seva machen für alle, für ihn, für mich, für alle. Einfach umsetzen, die Liebe umsetzen in jeden Tag in dem Leben. Das ist das Wichtigste. Das ist seine Botschaft, die Liebe weitergeben, was wir hier in Überfluss kriegen. Dass ich weiß, es ist bei mir und überall. Seine Blick, seinen Augen, das ist das höchste Geschenk für mich.
Thomas hat mir vorhin einen Traum erzählt. Hattest du vielleicht auch einen?
Einmal habe ich Traum gehabt und das war aber lustig, weil ich wollte ihm einfach nicht die Füße berühren oder küssen, sondern ich wollte ihn umarmen. Und ich wollte auf den Mund, aber das ging nicht. Der hat sich umgedreht, aber auf die Wange konnte ich einfach küssen. Das war schon ein großes Geschenk, dass ich überhaupt so nah kommen konnte und den direkt auf die Wand geküsst. Das erlaubte normalerweise nicht. Aber wahrscheinlich habe ich damals das nicht gewusst oder im Traum ist das einfach vorgekommen. Und wir haben vor einer Woche sehr schöne Erlebnis hier gehabt. Ich war vor 1,5 Jahren hier mit deutscher Gruppe aus München, haben Seva gemacht, große Gruppe, welche singen professionell schon lange Jahre in München. Damals haben wir keine Erlaubnis gekriegt, dass wir vor Baba singen können. Aber das war auch schön, weil wir haben Seva gemacht, 3 Wochen lang und fleißig geübt. Damals waren sehr viele Feiertage da und sehr viele indische Devotees-Gruppen, welche wollten auch vor Baba singen und die haben einfach diese Möglichkeit gekriegt, dieses Geschenk. Und jetzt vor einer Woche habe ich mit tschechoslowakischer Gruppe gesungen und neuseeländische zusammen. Der Baba hat uns nach ein paar Tagen zusammengefügt und wir durften vor ihm singen. Das war das größte Geschenk in meinem Leben. So schönes Erlebnis. Also Liebe pur, ganz nah. Und zum Schluss wollte er noch Nachschub, Bhajans. Das war das wunderbar, wunderschöne Gefühl. Und die ganze Halle da hat auch mitgesungen und geklatscht und das war sehr schön.
Danke dir. Ich glaube, den Lärm macht jetzt wieder Falco. Und kannst du ihn mal ablösen, kurz? Falco! kurze Ablösung.
Ja, danke.
Wir gehen mal eben dahin, wo es nicht ganz so laut ist. Du bist der, der den meisten Lärm hier macht.
Ja, es ist halt Metallteller sind.
Hast du einen Überblick, wie viele Teller du am Tag so spülst?
Nein.
Ungefähr?
Gefühlt 10.000. Nein, also es macht sehr viel Spaß. Man ist kontinuierlich am Arbeiten. Die Arbeit geht relativ zügig voran. Ich persönlich spüle nur momentan die Tassen, verteile dann an die Stationen die Arbeit. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Leute dann die Teller spülen können oder das Besteck da ist oder dass die Maschinen befüllt sind. Ich selber würde mich jetzt nicht als Teamleader bezeichnen. Ich bin einfach in die Sache reingewachsen. Dadurch, dass ich jetzt seit Oktober hier bin und die Arbeit seit einigen Monaten mache, weiß ich ungefähr, wie es läuft. Ich bin das erste Mal mit Sai Baba in Kontakt gekommen, Weihnachten 2006. Da war ich das erste Mal hier mit meiner Mutter. Die hatte mich darum gebeten, sie nach Butterparty zu begleiten, aus angeblicher Flugangst heraus.
Vorher hattest du nie ein Buch gelesen?
Nein, absolut nicht. Also ich habe bis jetzt zum zweiten Mal, das ist das zweite Mal, dass ich hier bin, für längere Zeit, habe ich weder was über ihn gelesen, noch mich wirklich mit ihm genauer auseinandergesetzt.
Aber die Botschaft, hilf anderen, scheinst du verinnerlicht zu haben?
Ich weiß es nicht. Es macht mir Freude, anderen zu helfen. Das war immer schon da. Und ich musste schon lernen, dass man ein bisschen gucken muss, wenn man anderen helfen möchte, dass man auch für sich selber Sorge trägt. Dass man da ein bisschen die Balance hält. Und ich finde, ja, regelmäßiges Beten hilft mir persönlich, um die innere Stärke dann auch zu finden, um dann auch die Hilfestellung geben zu können. Um auch dann nicht letztlich sich zu überfordern, um dann ein bisschen die Balance zu finden. Ja. Bevor ich hierher gekommen bin, hatte ich einige Schwierigkeiten. Ich habe von Baba mal geträumt und zwar, ich weiß nicht, für diejenigen, ja, die den Kuhlwandhalde nicht kennen, vorne der Haupteingang mit dem schweren Tor aus Eisen, da habe ich halt im Schneidersitz gesessen. Und er ist dann zu mir gekommen und im Traum hat es zu mir gesagt, hat es zu mir runtergebeugt, hat gesagt, du musst dir auch helfen lassen. Und habe dann mit einer Bekannten von mir in Deutschland gesprochen, dass ich für mich glaube, dass der einzige Mensch, der mir noch helfen kann, Baba ist. Sie hat dann zu mir gesagt, wenn du der Meinung bist, dass er dir nur helfen kann, dann ist das wie ein Telefonanruf. Dann ist das der Auftrag zu kommen.
Moment, wir müssen mal hier Platz machen. Es kommt wieder ein neues, dreckiges Geschirr. Ram, Moment.
Und daraufhin hat sie mir gesagt, also flieg. Und habe dann in Kürze mein Visum beantragt. Ich habe dann den letzten Sitzplatz im Flugzeug bekommen, also Ticket bekommen. Und ich war krank, hatte Fieber, ich hatte Durchfall. Ich habe komplett die Palette durch. Ich habe gehört, das ist ein Reinigungsprozess, weil hier ein sehr hohes energetisches Potenzial vorhanden ist. Ich arbeite in der Waschküche, in der Spülküche, ist auch ein Reinigungsprozess. Von daher finde ich, ja, er hat mir geholfen. Und bevor ich gekommen bin, ich habe geraucht, ich habe getrunken und seitdem ich hier bin, nicht mehr. Deshalb toi, toi, toi. Und ich hoffe, das bleibt so.
Drücke ich dir auch die Daumen. Ich glaube, du wirst jetzt wieder gebraucht in der Küche, gehst wieder klappern. Sag mal, der Lärm den ganzen Tag hier, der behelligt dich auch nicht.
Ich war hauptberuflich Schreiner. Von daher, das Gehör ist so beeinträchtigt. Ich denke, das macht mir da nichts mehr.
Wunderbar, danke schön. Scheider.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind,
alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott.
Tja, zu essen habe ich nun noch immer nichts bekommen. Dafür treffe ich Rainer. Er hat auch eine Kantinengeschichte parat, als würde ich davon satt werden. Also, jetzt Rainer.
Der Löffel.
Ein gutwilliger Mann wollte gerne wissen, was es mit dem Himmel und der Hölle auf sich hat. So betete er zu Gott: Bitte, Herr, zeig mir, wie der Himmel und wie die Hölle aussieht. Und eines Nachts hatte er dann endlich einen symbolischen Traum. Er träumte, er war gestorben, und ein Engel führte ihn in einen Raum. Dort konnte er einige Menschen an einem Tisch sitzen sehen. Vor dem Tisch waren Stühle und sie saßen dort mit langen, langen Löffeln in der Hand. Und auf dem Tisch ein großer Topf mit Suppe. Aber die Atmosphäre war schrecklich. Sie konnten alle mit diesen Löffeln ihren Mund nicht erreichen, und so waren sie verzweifelt, und es war ein furchtbarer Anblick, wie sie vergeblich versuchten, mit dem Löffel die Suppe in den Mund zu bekommen. Es war hoffnungslos, und er hatte sofort die Einsicht, das muss die Hölle sein. Und dann führte der Engel ihn weiter in einen anderen Raum. Er sah aus wie der erste, die gleiche Anordnung. Ein langer Tisch, Menschen, die vor dem Tisch saßen, Suppe auf dem Tisch, und sie saßen dort mit den langen Löffeln. Aber die Atmosphäre war total anders. Sie waren fröhlich, sie lächelten, sie machten Witze, sie waren ausgezeichneter Stimmung. Was war hier passiert? Er schaute genauer hin und sah die Lösung dieses Rätsels. Jeder fütterte den anderen, die Person, die ihm am Tisch gegenüber saß, und so konnte jeder mit dem langen Löffel den Mund des Gegenüber erreichen. Und die andere Person gegenüber dem Tisch konnte ebenfalls mit ihrem Löffel den Mund der anderen erreichen. Und so fütterten sie sich gegenseitig und wurden gegenseitig gefüttert. Und er verstand sofort, dies war der Himmel. Und zu dieser Geschichte mit dem Löffel habe ich an ein persönliches Erlebnis gedacht, was ich damals mit meinem Vater hatte, als mein Vater aus russischer Gefangenschaft kam. Und das war so. Mein Vater hatte vor der russischen Gefangenschaft an der Belagerung von St. Petersburg teilgenommen. Und ich habe mal in Wikipedia nachgeschlagen, was das für ein Ereignis war in den Jahren 1942 bis 1945. Und da heißt es, die Belagerung von Leningrad, wie St. Petersburg damals hieß, durch das Nazi-Deutschland, war eines der längsten und destruktivsten und schlimmsten Belagerungen großer Städte in der modernen Geschichte. Sie isolierte die Stadt vollkommen von Nachschub und mehr als 1 Million Zivilisten starben, überwiegend durch Hungertod. Und das war die Situation, wo mein Vater dort vor St. Petersburg, damals Leningrad, in Gefangenschaft geriet und 1950 erst wieder zurückkam. Und ich erinnere mich genau, wie mein Vater da auf dem Bahnhof erschien, ein vollkommen fremder Mann für uns Kinder. Wir hatten eher Angst, als dass wir uns freuten. Und auch für meine Mutter muss es schlimm gewesen sein. Er brachte damals aber 3 Geschenke mit. Einmal Süßigkeiten für uns Kinder, dann etwas Parfüm für meine Mutter und dann einen Aluminiumlöffel, der ganz verkratzt war und ganz abgescheuert und hässlich eigentlich. Und ich wunderte mich als Kind, wie kann man nur einen solchen Löffel aus der Gefangenschaft aus Sibirien mit nach Deutschland bringen. Das war alles sehr merkwürdig und sehr düster. Und so hatte das Wort Russland für meine ganze Familie auch irgendwie einen schlimmen und einen düsteren Nachklang gehabt. Aber die Erlösung und die Heilung kam eigentlich durch ein anderes Ereignis, und zwar war das 2006. 2006 trafen wir uns mit einigen Hamburgern Devotis im Hamburger Zentrum. Wir waren etwa 6 und wir wollten die Devotis in St. Petersburg unterstützen, durch Kleidung und durch Dinge, die in den Jahren vorher für die Unterstützung von ihnen gesammelt worden waren. Und wir kamen da zusammen und berieten und hatten dann den Eindruck, wir sollten vielleicht einmal rüberfahren zu den Devotis, um in Erfahrung zu bringen, was sie wirklich brauchten. Vielleicht sogar das dortige Waisenheim besuchen, um zu wissen, wie der Bedarf selber aussieht. Und so bekamen wir auch eine Einladung von St. Petersburg und flogen also mit 6 Leuten und dann im August 2006 rüber nach St. Petersburg. Und wir waren dort in sehr liebevoller Umgebung, schauten uns das Projekt an mit dem Waisenhaus und hatten hinterher einen guten Eindruck, was wir machen konnten. Und dann haben wir die St. Petersburger Stadt besichtigt. Eine wunderbare Stadt mit dem Katharinenschloss. Und dort hatte mein Vater an der Belagerung teilgenommen und sie waren in diesem Schloss auch stationiert gewesen. Und es hatte mich sehr berührt, als ich das sah. Und mich berührte auch sehr, dass dort außerhalb von St. Petersburg Geschütze des Zweiten Weltkriegs noch standen, militärische Ausrüstungen, Panzer und so weiter. Also war der Krieg, der Zweite Weltkrieg, noch sehr viel präsenter dort in Russland, als wir uns das hier in Deutschland überhaupt vorstellen können. Ja, und dann passierte Folgendes, dass der nationale russische Koordinator Valeri uns Deutsche dann bat, wir möchten im nächsten Jahr an dem Medical Camp teilnehmen. Ja, und dieses Medical Camp wird in Russland durchgeführt seit etwa 10 Jahren mit einem riesen Aufwand. Es kommt dort ein Ärzteteam unter der Leitung von Dr. Upadhyay aus London und führt also für viele, viele tausend Untersuchungen ein etwa einwöchiges Camp durch. Und das geschieht in Russland schon seit 10 Jahren. Und mit einem solchen Aufwand an Psy-Devotees, dass man sagen könnte, die ganze russische Psy-Organisation nimmt an diesem SEVA-Projekt teil. Also 200 bis 300 Leute sind jeweils dort dabei. Und das hat mich sehr beeindruckt, als ich das gehört habe. In St. Petersburg gab es nämlich eine Präsentation von diesem Russian Medical Camp. Und der Valeri fragte bei der Gelegenheit auch mich als Teilnehmer, wo ich einmal dabei war, was ich eigentlich da an Erfahrungen mit den Russen teilen könnte. Und dann fiel mir diese Geschichte ein von meinem Vater mit dem Löffel, den er aus russischer Kriegsgefangenschaft brachte. Und ich erzählte dort die Geschichte. Und dann erzählte ich weiterhin, wie ich bei dem Medical Camp eine Parallelgeschichte sozusagen erlebte. Und das war Folgendes. Als wir dort im Norden von Archangelsk waren, am zweiten Tag, standen wir in einer Schlange in der Kantine. Und plötzlich sah ich ein Tablett mit genau den gleichen Löffeln, etwa 100 Aluminiumlöffel, wie mein Vater sie damals aus der russischen Gefangenschaft mitgebracht hatte. Und es schossen mir die Tränen aus den Augen, als ich diese Löffel sah. Und ich dachte, mein Gott, das sind ja die Löffel, die dein Vater damals mitgebracht hat. Und es hatte auf meine Psyche eine ganz, ganz entscheidende und große Auswirkung. Denn ich spürte in dem Moment, dass ich hier war, in Russland, wo ich mich zu Anfang auch ein wenig fürchtete, jetzt nach Russland zu kommen. Es war ja mein erster Besuch. Aber ich war hier als Freiwilliger und als jemand, der in guter Gesellschaft von liebenden Devotis war. Und mein Vater war am gleichen Ort gewesen und war dort im Militärdienst in einer Kriegssituation, hoffnungslos, wusste nicht, ob er je zurückkommen würde und hatte dann hinterher nach der Gefangennahme am Ende des Krieges noch 5 Jahre russischer Kriegsgefangenschaft in Sibirien vor sich. Und irgendwo hat Swami da eine Balance wiederhergestellt, ein Gleichgewicht zwischen meinem Vater und mir, sodass ich feststellte, ja, erstmals in meinem Herzen ein Mitleid fühlte, eine Liebe fühlte zu ihm und auch dieses Leben von ihm als Unteroffizier in der Nazi-Armee, dieses Leben von ihm nicht mehr beurteilen und ablehnen musste. Swami hat auf ganz tiefer Ebene etwas in die Balance gebracht und ich denke mir, viele Jahre Psychotherapie hätten das nicht herstellen können, was dieser SEVA-Einsatz dort für diese eine Woche in St. Petersburg bei mir bewirkt hat. Und das Interessante war, damit komme ich auch zum Ende dieser Geschichte, das Interessante war, dass wir Hamburger Devotees, die dort zusammensaßen 2006, um diese erste Kontaktaufnahme nach St. Petersburg zu besprechen und in Studienkreisform die richtige Einstellung dafür sozusagen zu gewinnen, diese Gruppe hatte alle ein Thema mit Russland. Jeder hatte eine sehr dramatische Geschichte zu erzählen, vom Großvater, vom Elternteil oder wem immer. Und wir wurden uns klar, wie dieses Thema noch immer, obwohl es kaum auf der Tagesordnung steht, so eine große Bedeutung in unserem psychischen Haushalt spielt. Und mir selber wurde deutlich, wie Swami über diese Begegnung der Völker mit diesem Mittel SEVA, wie er dort uns zur Heilung und zu einer tiefen Transformation führt und auf so einfache, auf so liebevolle Weise, dass wir nicht noch mal einmal durch den Schmerz durchgehen müssen, sondern dass wir einfach in der Freude des Tuns mit anderen Menschen zusammen dieses erleben dürfen. Und dafür bin ich natürlich unendlich dankbar und das teile ich auch gerne hier mit meinen Freunden in Deutschland und anderswo. Om Sada.
Die Heilung einer Seele durch einen Blechlöffel. Auf welche Art und Weise doch Wunder geschehen. Wir müssen nur offen dafür sein. Dann gibt es aber auch ganz materielle Wunder. Davon wird uns Tilly Marquardt, eine alte Dame aus Argentinien, erzählen, die jetzt permanent in Prashantinilayam lebt.
Entonces hice una reunión, un meeting en el.
Das Treffen fand der Sai-Gruppe fand bei mir zu Hause statt. Ich hatte ein großes Haus und hatte das so ein bisschen eingerichtet wie ein Tempel. Ich sollte beginnen, das Zentrum zu reformieren, also umzugestalten. Und das war unmöglich. Wir konnten überhaupt keine Einigung erreichen. Und ich verzweifelte, sagte zu Swami, ich werde das zwar durchziehen, aber ich lege das in deine Hände. Dann bin ich wieder zurück aus Indien, wieder zurück nach Argentinien gekommen. Es war Winter, es war nämlich Juli, es lag schrecklich viel Schnee. Und ich bin dann zu einer Freundin gegangen, die Direktorin einer Schule ist, und wollte von ihr wissen, gibt es Kinder bei dir in der Schule, die arm sind, die etwas brauchen? Und sie sagte, ja, ungefähr 40 Kinder. Und dann habe ich vorgeschlagen, als Dienst heiße Milch, Schokolade und kleine Brötchen zu verteilen. Die Kinder, denen ging es derartig schlecht, dass sie nicht einmal zum Teil Schuhe hatten, und das voll in dem Winter und mit Schnee und Eis. Ich sagte der Direktorin der Schule, sie werden sterben, sie werden krank werden, wir müssen was tun. Okay, sagte sie, ich bringe einige Kinder zu dir, und ich bereitete 8 große Brote vor und kaufte 5 Liter Milch. Um 5 Uhr nachmittags sollten sie kommen. Sie wurden erwartet, aber keiner kam. Ich ging zu Swamis Bild und sagte, was nun?
Swami, por favor, dame una idea. ¿Qué hacer? Necesito de tu ayuda. Bueno, entonces me sale de la idea.
Ich rief eine befreundete Frau an, sie heißt Ana Guevara, sie ist in kirchlichem Kontext tätig und kennt viele bedürftige Kinder. Ich sagte zu ihr, ich habe hier 8 große Brote und wahnsinnig viel Milch, was soll ich damit tun?
No sé qué hacer, así que te llamo a vos a ver si conoces algún lugar donde puedo llevar este pan.
Dann gab sie mir 3 Schulen und die Telefonnummer. Ich ging erneut zu Swamis Bild und bat ihn, mir zu helfen, welche Schule ich anrufen sollte. Ich drehte meine Hand über die Nummer, wählte eine Nummer, und dort erkundigte ich mich, ob Bedarf bestünde. Ja, sagt die Frau, Sie müssen von Gott geschickt worden sein.
Chicos carenciados en su escuela, entonces me dice ella, a usted la debe haber mandado Dios. Entonces yo le dije, a usted no le quepa la menor duda.
Sie sagt, es ist absolut ohne Zweifel so, dass Gott dich schickt. Von welcher spirituellen Organisation bist du, wollte sie denn wissen? Ich wollte meinen Namen nicht nennen, aber sie insistierte. Wie heißt du? Ich sage nur Tilly. Tilly, sagt sie, aber wir kennen einander doch. Und da sagt sie mir ihren Namen. Und da wird mir klar, das war die Schuldirektorin, mit der ich vorher schon in Kontakt war. Und sie sagt, ich konnte leider heute nicht kommen, denn meine Mutter ist schwer erkrankt.
Pero no estoy viniendo al centro porque tengo mi madre muy enferma. Entonces me dice, te voy a mandar un taxi.
Sie wollte ein Taxi schicken, um mich abzuholen. Ich hatte meine Nichte dabei und bat sie, mich zu begleiten und zu Rositas Schule zu gehen.
Pero yo no le había preguntado a Rosita. ¿Cuántos niños tienen en la escuela?
Ich wollte noch ganz schnell von ihr wissen, sag mal, wie viele Kinder waren das wieder? Und da sagt sie zu meinem großen Schock, 294. Und dann sage ich, mein Gott, dann müssen wir gar rasend schnell noch irgendwie was Zusätzliches besorgen. Das wird niemals genug sein. Und wir beginnen, das Brot zu schneiden. Und wir schnitten und schnitten. Wir hatten große Tablett von 1 Meter by 1 Meter und diese Brote bedeckten schon eine Tablett. Außerdem hatten wir da Butter mit Süßigkeiten draufgeschmiert. Und ich sagte zu ihr, denkst du, das wird reichen, unsere 8 Brote? Sie sagt einfach, schneid mal weiter, und sie fingen an zu verteilen. Und ich werde es kurz fassen, als wir schließlich fertig waren mit Schneiden, waren alle Kinder satt. Und es waren noch 6 Brote übrig und 2 halbe Brote. Ich sprach mit Rosita, was machen wir damit? Es war ja Donnerstag, ob sie vorhatte, das eventuell am Freitag fortzusetzen. Nein, sagte sie, wir werden die Brote bewahren für den Montag. Und ich sagte, gut, können wir machen, und sag mir Bescheid. Ich werde dann, wenn es nötig ist, noch zusätzlich Mehl besorgen, damit wir dann mehr Brote backen. Und Montag brauchte ich mich nicht zu rühren, denn Rosita rief an und sagte, mach nichts. Wir haben von einer Bäckerei einen Anruf erhalten. Sie haben versprochen, uns Brot zu schenken für das ganze kommende Jahr. Und so hat Swami unser Projekt sein Segen gegeben. Diese Geschichte begann mit 8 Broten und schließlich sind diese 8 Broten umgewandelt in genug Essen für 294 Kinder.
Eran solamente 8 panes y se convirtieron, no sé en qué cantidad, pero se les dio de comer a 294 chicos plus los maestros.
Thank you.
Was für wunderbare Geschichten. Aber ich selbst habe noch immer nichts gegessen. Da treffe ich Frank. Und Frank endlich lädt mich zum Essen ein. Aber bevor die anderen Gäste eintreffen, erzählt er mir noch die Geschichte dieses köstlich schmackhaften Gerichts. Und oh Wunder, dazu benötigt man eigentlich kaum Zutaten. Ja, Frank, erzähl mal.
Die Geschichte von der Steinsuppe. Die spielt in einem Land, wo eine Hungersnot herrschte. Es war Missernte, es gab wenig zu essen. Das stimmt allerdings nicht ganz. Also die Leute hatten schon noch im Kämmerchen was versteckt, so Kleinigkeiten, und wachten nun auch eifersüchtig darauf. Jeder versteckte sein Essen und jeder wurschtelte so vor sich hin und versuchte alleine durch diese Hungersnot zu kommen. Und bis dann schließlich eines Tages ein obdachloser Wanderer in dieses Dorf kam. Und die Leute sagten, nein, um Gottes Willen, zieh weiter, wir haben hier auch nichts zu essen und so, du kriegst hier nichts und sieh, dass du weiterkommst. Und dann sagte der, nein, alles kein Problem und so, ich brauche gar nichts von euch, ich mache eine Steinsuppe und ihr seid alle zu dieser Steinsuppe eingeladen. Oh, na gut, also er stellte sich auf dem Dorfplatz hin und einen großen Topf war schnell herbeigeschafft und er wurde mit Wasser gefüllt und schließlich holte er einen Stein aus seiner Tasche, legte in diesen Topf und fing an, Wasser zu kochen. Und naja, das Wasser kochte so langsam und dann schnupperte er so da dran und schmeckte schon mal ab und wiegte so den Kopf. Ja, schon ganz gut. Und die Leute, die ja auch zu der Steinsuppe eingeladen waren, die waren nun aber neugierig und guckten, was denn da los ist. Ja, sagte er, schon ganz gut, die Steinsuppe. Ein bisschen Kohl vielleicht. Wenn einer ein bisschen Kohl hätte, machen wir noch ein bisschen Kohl dabei. Dann ja, und tatsächlich war einer dabei, der Kohl noch in seinem Keller hatte und brachte Kohl herbei. Ja, er schmeckte wieder ab und guckte und ja, vielleicht noch eine Kartoffel oder zwei wäre nicht schlecht. Und ja, tatsächlich kam einer, brachte Kartoffeln an und naja, und so ging das immer weiter. Dann irgendwann kam an die Steinsuppe noch Gewürze und Kräuter und ja, und bis schließlich die Steinsuppe fertig war. Und ja, das ganze Dorf hat dann wieder gemeinsam gegessen in großer Einheit.
Und den Stein, hat er den wieder in die Tasche gesteckt?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob er den Stein den Dorfbewohnern geschenkt hat oder wieder mitgenommen hat.
Oder hat er ihn dir vielleicht geschenkt? Denn ich merke, wie deine Spucke im Mund zusammenläuft. Ne? Das hat man ja richtig gehört.
Habe ich geschmatzt?
Und die Moral von der Geschichte?
Ja, die Moral ist dieser Geschichte ist, dass Mangel eigentlich hauptsächlich in unserem Geist und unserem Kopf entsteht. Gott gibt immer Fülle und es ist immer Fülle. Und es ist lediglich unsere Angst, die...
Ah, die Türglocke, da kommen wohl schon die Menschen mit den Zutaten. Dann wollen wir jetzt mal in die Küche schreiten.
Be one, said the Lord, be one, said the Lord, be one, be one with me. Love all, serve all, be one with me. Be one, said the Lord, be one, said the Lord, be one, be one with me. Love all, serve all, be one with me. Be one, said the Lord.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, geht unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Ich hoffe, Sie hatten beim Hören etwas Spaß. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie vielleicht ein paar Lieblingsgeschichten oder Erlebnisse haben, die Sie uns im Radiosaal mitteilen würden. Unsere E-Mail-Adresse lautet info@radiosaal.de, info@radiosaal.de. Also schicken Sie uns Ihre Lieblingsgeschichte. Und wenn es möglich ist, kommen wir auch mit den Mikrofonen bei Ihnen vorbei, dass Sie sie uns persönlich erzählen können. Damit verabschiedet sich Ihr Radioteam von heute. Haben Sie noch einen guten Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Evelyn Seliger.